Ein junger Mann tötet zwei Frauen. Er kommt daraufhin in eine psychiatrische Klinik und wird 10 Jahre lang therapiert. Als er einmal allein rausgelassen wird, tötet er nochmal eine 75-jährige Frau. Am gleichen Ort, nur 10 Jahre später. Das ist das, was im Tötungsdelikt in Basel passiert sein soll. Ich brauche bewusst den Konjunktiv, weil noch kein Urteil ist gefällt wurde. Für den mutmaßlichen Täter gilt nämlich die Unschuldsvermutung. Trotzdem, das Unverständnis ist gross und die Frage, wer dafür Verantwortung trägt, ist immer noch ungeklärt. In dieser Folge reden wir über den spezifischen Fall in Basel und über die möglichen Folgen eines Systemfehlers. Mein Name ist Maria Rachel Cano und vis-à-vis von mir sitzt Camillotti. Das ist eine neue Folge Nebelspalterinnen.
Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rachel Cano und Camillotti.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 32-jährigen psychisch kranken Mann. Er leidet an Schizophrenie, das heisst, er hat phasenweise verzerrte Wahrnehmung von der Realität. Betroffene haben auch Wahnvorstellungen, hören Stimmen oder fühlen sich verfolgt. Wie sich aber die Krankheit beim mutmaßlichen Täter geäussert hat, das weiss man nicht. Klar ist aber, der 32-Jährige ist für einen zweifachen Mord verurteilt worden, aber das Gericht hat ihn aufgrund von seiner Krankheit als schuldunfähig erklärt. Aber Gami, die Frage stellt sich immer noch, wie hat es überhaupt so weit kommen können, dass ein Mehrfachmörder auf freiem Fuß ist.
Ja, wenn man sich jetzt den Fall Basel anschaut, dort ist eine stationäre Massnahme angeordnet worden. Du hast ja zuerst vorher gesagt, er ist schuldunfähig, also er ist keinen Tag tatsächlich im Gefängnis gesessen. Man hat sich aber beim Gericht entschieden, eine sogenannte stationäre Massnahme auszusprechen. Für erst mal 5 Jahre. Und nach 5 Jahren kann man die, wenn eben das Ziel noch nicht erreicht ist, kann man die verlängern und dann immer wieder und wieder. Wie, was ist das Ziel? Es ist die Resozialisierung. Bei der stationären Massnahme geht man nämlich davon aus, dass die Menschen, wo man das verordnet, dass die therapierfähig sind. Also, dass man irgendwann mal zu einem positiven Ergebnis kommt. Und wenn man halt davon ausgeht und sagt, ja, der Täter ist therapierbar, dann muss man ihn ja auch auf die Freilassung vorbereiten. Und dazu gehört eben die Ausgänge, die Freigänge, die man hatte, hat, alleine, die gehören natürlich dazu, um eben den Täter wieder auf die Freiheit sozusagen zu vorbereiten. Jetzt, in der Öffentlichkeit redet man immer von der kleinen Verwahrung. Das ist der Name, so der Übernahme für die stationäre Massnahme. Das ist aber falsch, das muss man ganz klar sagen. Es ist keine Verwahrung im klassischen Sinn, weil wir haben noch 2 andere Typen, die effektiv Verwahrungen sind. Und zwar ist es so, man hat die ordentliche Verwahrung. Dort geht man davon aus, dass der Täter nicht therapierbar ist, aber die wird jedes Jahr wieder neu geprüft mit einem psychiatrischen Gutachten, ob sozusagen die Verwahrung noch die richtige Massnahme ist oder ob man sogar zum Beispiel den Täter könnte in eine stationäre Massnahme überführen oder die Verwahrung ganz aufheben. Und jetzt gibt es noch den dritten Fall, das ist dann die lebenslängliche Verwahrung. Die kommt von der Verwahrungsinitiative, über die reden wir nachher sicher auch noch. Dann geht man wirklich davon aus, er ist auf unbegrenzte Zeit untherapierbar und die kann man nur aufheben, wenn es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass die Person dann mit diesen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen in dem Sinn therapierbar ist.
Also ausschlaggebend ist, ob man therapierbar ist oder nicht.
Das ist das Entscheidende daran, wie man eigentlich eingeteilt wird. Und bei dem Täter von Basel ist man wirklich von dieser Therapiefähigkeit ausgegangen und darum hat er keine ordentliche Verwahrung bekommen. Und jetzt vielleicht mal, Maria, wie viele Leute schätzt du, sind aktuell in der Schweiz in so einer ordentlichen Verwahrung?
1000 Leute.
Es sind viel, viel weniger. 2022 sind die richtigen Zahlen. 145 Personen sind aktuell ordentlich verwahrt. Es sind 144 Männer und nur eine Frau. Also da sieht man das schon. Die Aufteilung davon sind 100 Schweizer und 44 sind Ausländer. Aus dem Jahr 2017 wissen wir, dass 530 Personen aber in der sogenannten kleinen Verwahrung in diesen stationären Massnahmen sind.
Wie viel hat man denn lebenslängliche Verwahrung ausgesprochen?
Das ist ja eben wegen dieser Verwahrungsinitiative. Und bis jetzt hat es nur einen Fall gegeben. Das war der sogenannte Callgirl-Mord. Auf den können wir nachher noch sprechen. Das ist die einzige lebenslängliche Verwahrung, die auch so vor Gericht Bestand hatte, wo man die wirklich bestätigt hat. In den anderen Fällen hat dann das Gericht dem nicht zugestimmt, weil man gesagt hat, die lebenslange Untherapierbarkeit sei bei diesen Tätern nicht gegeben. Dann müssen wir die ordentliche Verwahrung anordnen.
Aber du bist mit mir einverstanden, das Unverständnis ist natürlich immer noch gross. Mhm. Wie das überhaupt so weit kann kommen, eben, dass jemand auf freiem Fuß ist. Und natürlich die grosse Frage, wer ist dafür verantwortlich?
Du hast dafür die Pressekonferenz angeschaut, weil die Fragen sind ziemlich schnell aufgekommen, vor allem wenn man sich die Geschichte anhört, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Maria, was hat man an dieser Pressekonferenz sozusagen gesagt?
Es ist ein bisschen, sagen wir mal so, unbefriedigend, was natürlich dort gesagt wurde. Der Chef der universitären Klinik in Basel hat dazu gesagt, dass obwohl dass man nach dem heutigen Kenntnisstand noch keinen Hinweis darauf hat, dass eben irgendetwas schief ist gelaufen in den internen Prozessen, möchte man sich einer externen Begutachtung stellen. Und natürlich eben, man hat das Interesse daran, dass man das aufarbeitet und Wissen darüber belangt, was dort schief gelaufen ist.
Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie kommt es denn überhaupt so weit, dass man dann bei Leuten in stationären Massnahmen sagt, ja, der ist jetzt so weit, dass man den darf in Freigang lassen darf? Was hat man dort dazu gesagt?
Du hast es ja vorher gut erklärt. Es ist ja die Idee, dass die Personen resozialisiert werden sollen. Und ein Teil davon ist natürlich auch die sogenannten Freigänge. Also die Personen sollen sich an das Leben draussen gewöhnen. Man muss aber wissen, dass die System, und ich habe ganz am Anfang in der Anmoderation von einem Systemfehler geredet, dass die sehr klar geregelt sind und da gibt es verschiedene Abläufe, die eingehalten müssen werden. Es ist so, dass zum Beispiel beim Freigang ist es immer zuerst in Begleitung und dann allein und auch dort gibt es verschiedene Gutachten und verschiedene Personen, die zuerst darüber schauen, ob das überhaupt eine Option ist, dass die Person freigelassen werden darf. Also einen Freigang erhalten. Es ist keine Behörde und kein Psychiater allein, wo das entscheidet. Und das macht natürlich die Frage der Verantwortlichkeit auch so schwierig. Also es ist so, dass zuerst eine Behörde einen Therapiebericht erhält und aufgrund von dem wird nachher abgewogen, ob es eben eine Option ist, dass der Freigang bekommt. Mhm. Und nachher im nächsten Schritt kann die Behörde um Rat fragen, also um eine weitere Einschätzung. Und das wird vor allem bei schweren Fällen sehr häufig gemacht. Und das macht dann eine sogenannte Fachkommission, die eigentlich auch noch einmal über den Fall drüber schaut. Das heisst, am Ende haben, wenn es hochkommt, 3 unabhängige Instanzen den Fall beurteilt.
Und von wie vielen Personen redet man da? Kann man das ungefähr einschätzen, die da involviert sind in diesem Prozess?
Das können 15, 16 Fachpersonen sein, die den Fall beurteilt haben und die wahrscheinlich alle zum gleichen Urteil sind gekommen.
Wieso sind es so viele Personen? Oder was ist die Überlegung dahinter?
Also es gibt 2 Gründe, warum das so ist. Erstens möchte man natürlich Willkür vermeiden. Also dass eben ein Psychiater oder eine Psychiaterin allein über das Leben von jemandem entscheidet. Und das Zweite ist natürlich auch, dass der Entscheid breit abgestützt ist. Jetzt bezogen auf einen Fall in Basel, wer hat dort entschieden? Mhm. Wahrscheinlich ist es so, dass dort mehrere Fachpersonen zum Schluss kommen, dass das in Ordnung ist, wenn die Person oder der mutmaßliche Täter Freigang erhalten.
Mehrere Personen. Es zeigt aber auch, dass gerade dadurch eben die Frage von der Verantwortung schwierig ist. Weil es haben viele Leute in verschiedenen Prozessen, wie wir es annehmen, mitentschieden und dann so in den Finger zeigen und sagen, der hat den falschen Entscheid getroffen, ist damit extrem schwierig.
Es ist extrem schwierig, vor allem, was macht man bei so einem, sagen wir mal, bei so einem Gutachten. Mhm. Man probiert eigentlich zu beurteilen, wie hoch das Zurückfallrisiko von dieser Person ist. Also wie hoch ist die Gefahr, die von dieser Person ausgeht für die Gesellschaft. Und da werden verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt und das kann eben sein von Umständen, von den Persönlichkeiten, eben auch Unterlagen von der Vergangenheit. Und am Schluss wird nicht Duma oder auf oder ab, wie man sich das vorstellt, ja, er darf gehen oder nein, er darf nicht gehen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man sagt, das Rückfallrisiko ist hoch oder gering.
Okay.
Und das heisst, es ist nie ein Null. Also man kann nicht sagen, nie wird er rückfällig. Es macht ja Sinn, wir können ja nicht in die Zukunft schauen und vor allem können wir nicht in den Kopf schauen von dieser Person. Das heisst, wenn man von einer Fehleinschätzung redet oder von einem Systemfehler, ist immer die Frage, ist es wirklich ein Fehler oder ist es einfach eine Verkettung von unglücklichen Umständen? Weil wenn man sagt, geringes Risiko, kann es sein, dass einer von 10 rückfällig wird und wenn man Pech hat, ist es einfach genau die eine Person, die rückfällig wird.
Aber jetzt gerade so in der Bevölkerung, oder wenn ich das jetzt so zum ersten Mal höre, irgendwie hätte ich ja schon die Hoffnung, dass man könnte sagen, das Risiko ist null und nur dann wird eine Person tatsächlich den Freigang gewährt. Aber eben, das Rückfallrisiko ist gering. Das ist dann sozusagen das Schlussergebnis, das man hat.
Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wo man sich im Prozess oder wo man sich befindet. Wenn es zum Beispiel bei einem Gerichtsprozess ist, dann dient dieses Gutachten aus Grundlage für die Risikoabwägung der Richter und die tun dann entscheiden. Und jetzt bei der Hafterleichterung, also jetzt in diesem Fall auch in Basel, wo eben Hafterleichterung, da gehört der Freigang eben auch dazu. Und dort ist das Gutachten wie ein Puzzleteil von der Entscheidung.
Hat man dann konkrete Zahlen so ein bisschen zu den Rückfallrisiken? Wie viele Täter da wieder rückfällig werden, mit Therapie oder ohne Therapie? Was kann man dort sagen?
Es kommt sehr darauf an, natürlich in welcher Altersgruppe das man schaut. Und eben, wie du vorher gesagt hast, auch Mann oder Frau, das gibt es unglaubliche Unterschiede. Wenn man jetzt nur bei den Erwachsenen schaut, dann gibt es Zahlen, die sagen, 12% der Therapierten werden wieder rückfällig und 16% der Untherapierten werden wieder rückfällig. Man muss aber dazu sagen, wenn man von Rückfall spricht, dann, auch wenn es zum Beispiel ein Mörder ist, heisst das nicht, dass wenn das irgendwie wieder einen Mord begangen hat, das kann ein weniger schweres Delikt sein.
Aber es ist schon krass, dass du sagst, okay, du hast 16%, die nicht therapiert worden sind, das ist das Rückfallrisiko und bei der Therapie sind es 12. Irgendwie hätte ich erwartet, dass es klingt jetzt sehr hart, aber irgendwie hätte ich erwartet, dass Therapie zahlenmässig einen grösseren Erfolg zeigt, als jetzt da nur die 4-Prozentpunkte Unterschied.
Ja, also das, als ich die Zahlen gelesen habe, war für mich auch so, okay, mega gross ist der Unterschied nicht. Ich finde das, was man jetzt immer beobachten kann, bei so Fällen. Und gerade wenn es so schwerwiegende Tötungsdelikte sind, dass der Aufschrei verständlicherweise immer sehr gross ist und nach einer Veränderung verlangt wird, wo ist der Fehler passiert. Und Gami, du hast jetzt ein bisschen herausgesucht, die Systemwechsel hat es ja jetzt so in der Vergangenheit immer wieder gegeben nach so Vorfällen.
Wir können eigentlich wirklich zurückgehen zum Auslöser von der Verwahrungsinitiative, und zwar das ist der Erich Hauert gsi, 1993, und bekannt wurde es als der Mord am Zollikerberg. Er ist verurteilt worden wegen 11 Vergewaltigungen und 2 Sexualmord damals. Man hat ihm aber trotzdem Hafturlaub gegeben und das schon nach wenigen Jahren hat man dort den Vollzug gelockert und ihm auch unbegleiteten Ausgang gewährt. Und das sind sogar über 100 Ausgänge gewesen. Man hat sich keine Sorgen gemacht bei dem Täter. Doch was ist passiert? In einem von diesen unbegleiteten Ausgängen ist nachher der Mord an Pascal Brumann passiert. Und das war der Auslöser gewesen, wieso dann eben Betroffene von der Pascal Brumann dann die Verwahrungsinitiative in Gang gesetzt haben, die Unterschriften zusammengebracht haben, die dann auch angenommen worden ist. Und nach dieser Annahme ist es zum Callgirl-Mord gekommen. Und das ist bis heute die erste und einzige lebenslängliche Verwahrung, die Bestand gehalten hat. Das war 2010 gewesen. Dort hat der Täter, er ist bereits verurteilt gewesen wegen Vergewaltigungen. Und er hat dann nach der Verurteilung, nachdem er die Strafe abgesessen hat, hat er nachher ein Callgirl aus Thailand umgebracht.
Interessant ist ja, dass er bis heute das bestreitet, dass er den Mord begangen hat, aber auch nie Berufung eingelegt hat. Und man sagt, das ist auch einer der Gründe, warum das der einzige Fall geblieben ist von der lebenslänglichen Verwahrung, weil das nicht bis vor Bundesgericht ist gekommen, weil beim Bundesgericht wird oft nachher nicht die lebenslängliche Verwahrung ausgesprochen.
Dann ein Fall, der sicher auch noch in Erinnerung ist, der etwas näher ist, war 2013 in der Nähe von Genf. Das ist eine Sozialtherapeutin, Adeline. Sie hat während einer geplanten Reittherapie ist sie mit dem Fabrice A., einem Täter, unterwegs gewesen. Und man hat dort, ist es nachher zum Mord an ihr gekommen. Man hat der Vorwurf dort war, dass man kein unabhängiges Gutachten eingefordert hat. Man hat im Freigang schon auch Jahre wieder vor der Entlassung gewährt. Und eben bei diesem Freigang, dort geht man davon aus, dass die die Gutmütigkeit der Adeline ausgenutzt worden ist. Sie hat ihm sogar das Messer gekauft, im Glauben, dass er das für die Reittherapie braucht, für die Säuberung der Hufisen, hat ihm das Messer gekauft und ist nachher Opfer geworden von dem Fabrice A. Dort hat man nachher dann die ordentliche Verwahrung, also auch nicht die lebenslängliche, ausgebrochen. Aber das sind so die drei grossen Fälle, die man jetzt auch in der Justizgeschichte sieht, wo damit zusammenhängen. Und jetzt natürlich der Fall in Basel, wo wieder die Fragen aufwirft, wie will man mit Tätern umgehen, wenn man denen Freigang gibt und es nachher eben wieder zu einer Tat kommt. Das ist jetzt die grosse Diskussion.
Ich finde, gerade das Beispiel mit der Adeline ist für mich exemplarisch für das Menschliche und ich sage jetzt das Menschliche Versagen. Und das ist dort, wo der Punkt ist, dass all die Gutachten werden erstellt von Menschen. Mhm. Und du kannst noch so eine professionelle Ausbildung und alles gemacht haben. Du bist anfällig auf Manipulation und du bist anfällig für, sagen wir mal, auch Hoffnung, dass jemand sich eben bessert. Der, denke ich, das ist ja die grosse, also das ist ja der grosse Punkt, dass man nie ein hundertprozentiges Rückfallrisiko ausschliessen kann.
Und das ist ja dann wie die grosse Frage, oder? Man kann es, wir haben es gehört von deinen Ausführungen, man kann es nie komplett ausschliessen. Aber wie soll man mit diesen Tätern umgehen, oder? Wie geht man mit diesen Tätern um? Weil im Endeffekt das Unverständnis ist jetzt enorm. Und gleichzeitig haben wir eine Antwort, die unbefriedigend ist, gerade weil man eben das Rückfallrisiko nie auf null schätzen kann.
Und ich muss auch sagen, jetzt mal aus Sicht der Angehörigen, von dem Opfer, ist es natürlich sehr unbefriedigend, wenn man sagt, ja, bei 2 von 200 wird vielleicht einmal rückfällig, der freigelassen wird. Das nützt den Angehörigen nichts, weil jede Person, die wegen dem stirbt, ist eine Person zu viel.
Es ist eine Person zu viel und trotzdem ist es das System, das wir im Moment haben. Wir haben auch mit dem Pascal Schmid, Nationalrat der SVP aus dem Kanton Thurgau, und er ist der erste Richter, also Gerichtspräsident, damals im Calgirl-Mord. Er ist der erste leitende Richter, der die lebenslange Verwahrung ausgesprochen hat. Wir haben mit ihm geredet und er hat natürlich gesagt, eines der grossen Probleme, die er sieht, ist, dass sobald ein Hoffnungsfunken da besteht, dass jemand therapierbar ist, wird die Person einer stationären Massnahme, also eben der sogenannten kleinen Verwahrung, zugeordnet. Sobald eben ein kleiner Funken langt das und dann wird keine ordentliche oder lebenslängliche Verwahrung ausgesprochen. Er sagt, das ist natürlich ein grosses Problem. Man müsste realistischer sein, wer ist tatsächlich therapierbar. Weil in dem Moment haben wir eine Gruppe von Menschen, wo man halt immer die stationäre Massnahme muss verlängern, aber gleichzeitig eben den Freigang gewährt.
Aber du hast ja vorher auch gesagt, sogar bei der lebenslänglichen Verwahrung ist es ja möglich, dass man beantragt, dass das noch einmal überprüft wird. Natürlich unter dem Standpunkt, dass neue Erkenntnisse, also wissenschaftliche Erkenntnisse gegeben sind, aber auch dort ist es in dem Sinn nicht lebenslänglich. Und ich glaube, etwas, was auch wichtig ist, ist der Kostenpunkt. Und darüber wird natürlich immer wieder geredet. So eine Therapie ist teuer. Wir haben jetzt Zahlen gefunden, die sagen, ja, so ein Therapieplatz 1'000 Franken pro Tag. Und wenn man sich überlegt, dass in der letzten Zeit die Zahlen enorm gestiegen sind von den stationären Massnahmen, das hat auch damit zu tun, dass viele eingewiesen, aber wenige ausgewiesen sind worden, dann verschärft es natürlich die Situation. Und dazu kommt, man hat zwar jetzt Therapieplätze geschaffen, also Platz hat es in dem Sinn genug, man hat aber zu wenig Personal. Und für mich stellt sich dort die Frage, wie kann man die Qualität noch sichern, wenn zu wenig Leute, also Quantität, nicht vorhanden ist.
Wie lange willst du als Gesellschaft mit diesen Kosten, wenn wir jetzt annehmen, oder das, was wir in der Recherche gefunden haben, mit 1'000 Franken pro Tag, wie lange willst du auch am Steuerzahler das zumuten, dass er muss aufkommen für Therapie von jemandem, wo man grundsätzlich muss sagen, die Chancen sind winzig klein, sie sind da, aber winzig klein, aber du kommst als Steuerzahler dafür auf. Das ist natürlich auch eine politische Frage, weil man muss sagen, eine Verwahrung, das passiert im meisten Fall im Strafvollzug und dort sind die Kosten natürlich viel, viel tiefer, weil man nicht den therapeutischen Aspekt hat, verursacht. Da muss man eine Abwägung finden.
Ich glaube, die grosse Diskussion ist ja immer ein bisschen zwischen der Kuscheljustiz und der Unmenschlichkeit. Und ich habe beobachtet, und bei mir selber übrigens auch, es ist ein bisschen wie beim Fußballspiel, oder jeder wird plötzlich der Spezialist, wenn es um Freiheitsstrafen oder um Massnahmenvollzug geht. Und grundsätzlich ist es so, dass unser System darauf ausgelegt ist, dass die Personen resozialisiert werden, also die irgendwie wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden können, jetzt unabhängig ob jetzt Strafe oder Massnahmenvollzug. Es ist natürlich, wie du richtig gesagt hast, so, dass bei den Massnahmen geht es wirklich mehr um Therapie und um Therapierbarkeit und bei der Freiheitsstrafe mehr um die Vergeltung. Aber die Idee, dass natürlich die Leute resozialisiert werden, finde ich grundsätzlich gut. Und du schaust mich jetzt schon böse an, ich sehe es. Weil das, was ich mir immer in Gedanken rufe, ist, wir sind ein Rechtsstaat. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass auch Leute, die so schreckliche Taten begehen, dass die ihre Rechte immer noch haben und dass deren ihre Rechte nicht genommen werden. Und wenn man natürlich an dem sagt, ja, das ist von der Opfersicht natürlich unglaublich schmerzhaft, wenn man sagt, hey, wie hat er überhaupt noch das Recht, irgendwie einen Freigang zu bekommen oder resozialisiert werden. Eigentlich sollte das Recht ihm verwehrt werden. Aber das ist eigentlich der Kompromiss, den wir in einer rechtsstaatlichen Demokratie gemacht haben.
Aber es regt mich so auf, dass du Recht hast. Es macht mich wahnsinnig, dass du Recht hast. Und ich weiss, dass du Recht hast. Und es ist auch richtig so. Wir sind ja kein Unrechtsstaat. Aber trotzdem, im persönlichen Empfinden, wenn man das liest, kann man es einfach nicht nachvollziehen. Und die Frage ist, wer tut diesen Opfern auch Gerechtigkeit und wer schaut diesen Opfer und haben die das nicht auch verdient, dass so Täter nicht mehr freikommen und nicht mehr Angst haben müssen, dass Taten begangen werden? Bin ich so, es regt mich so auf, aber ich weiss, dass es richtig ist. Aber am liebsten würde ich sagen, ja, wenn du einen Zweifachmord begangen hast, dann hast du dein Recht irgendwo auch verloren und die Gesellschaft schuldet dir in dem Sinn nichts mehr. Aber es ist schwierig.
Ich finde, du hast einen guten Aspekt angesprochen, weil was zu beobachten ist, dass ich, vor allem so in den letzten 20, 30 Jahren ist eben der Fokus und das mit der Resozialisierung enorm wichtig geworden. Und auch, wenn wir jetzt von den Kosten reden, zum Beispiel, macht es ja auch Sinn, weil wenn die Leute wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden, kostet es am Schluss am Ende weniger. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man statt den Fokus jetzt sehr auf den Täter hat und vielleicht auf der Prävention, dass man den Fokus auf die Opfer legt. Und ich finde, das haben wir auch beobachtet, zum Beispiel geht es um Sexualstraftaten. Es ist ein höherer Fokus auf den Täter und wenig auf dem Opfer. Und dass man vielleicht, ich weiss jetzt noch nicht in welcher Form, mehr den Fokus wieder auf die Opfer verrichten und sagen, okay, die Personen haben einen Schaden davon getragen, in mehreren Hinsichten. Mhm. Und wie kann man die jetzt unterstützen?
Für mich ist es nicht nur die Opfer, und das ist ganz ein wichtiger Teil, sondern auch die Öffentlichkeit. Es ist ja auch im Endeffekt eine Abwägung von, wie viel Resozialisierung wollen wir auf Kosten der öffentlichen Sicherheit. Und das geht es ja, dass man irgendwo sagt, die Verwahrungen, das ist eine Massnahme, eine Sicherungsmassnahme für die öffentliche Sicherheit, eben, dass es nicht wieder zu so Taten kommt. Und da habe ich das Gefühl, ist man zu vorsichtig umgegangen oder zu restriktiv, dass man die Verwahrungen nicht ausgesprochen hat, wie das eben auch der Pascal Schmid angesprochen hat, dass man, sobald die Hoffnung da ist, dass man dann eine Therapie anordnet. Und das ist eine politische Frage. Es ist eine politische Frage, wie hoch werden wir die öffentliche Sicherheit im Fall, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den eigenen persönlichen Rechten, wo dann die Täter auch haben. Und ich glaube, das ist die politische Diskussion, die wir jetzt führen müssen.
Ja, ich glaube, es war der Pascal Schmid, der auch kritisiert hat, dass eben die Volksinitiative von der Justiz eigentlich jetzt umgangen wird. Wenn, aber ich habe es vorhin gesagt, wir haben keine Kristallkugel, wir können nicht in die Köpfe der Leute hineinschauen. Das heisst, ein Risiko kann man nicht ausschließen und gleichzeitig kann man nicht sagen, ja, jemand ist ein Leben lang nicht therapierbar. Die hundertprozentige Sicherheit gibt es in diesen Fällen in der Psychologie nicht. Und wenn man diese Fälle juristisch verlangen, machst du es faktisch unmöglich, dass überhaupt jemand lebenslänglich verwahrt wird.
Einerseits sagt man, sobald ein Funke Hoffnung ist, dann muss man eine stationäre Massnahme anordnen, weil die Person ja therapierbar ist. Dann geht es um das Thema Freigang. Dann sagt man, okay, wie du das vorher erklärt hast, das Risiko ist gering, dann gibt man den Freigang. Andersrum, wenn es aber um die lebenslängliche Verwahrung geht, dort verlangt man, dass man bis in alle Ewigkeit kann sagen, der Täter ist untherapierbar, es gibt keine Chance. Dort verlangt man das absolute Maximum. Beim Freigang Alleingang langt eine Einstufung Risiko gering. Korrekterweise müsste man sich dann darüber unterhalten, wenn die Aussicht wirklich ist, untherapierbar, dann sollte es eine lebenslängliche Verwahrung sein. Auch dort muss man akzeptieren, dass ja, die Prognose nicht zu 100% ist, solange natürlich die Möglichkeit, dass man das wieder anschauen kann, und das ist bei neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen kann überprüfen, sollte das möglich sein.
Und geht, weil es eben um so, sage mal, um so Gutachten geht. Ich meine, man muss immer noch im Kopf halten, man kann Menschen auch täuschen. Mhm. Und das ist das, was ich vielleicht vorher ein bisschen harsch formuliert habe, mit der Fehlerhaftigkeit des Menschen etwas zu beurteilen. Und wir haben es ja in den Fällen gesehen, wo du gesagt hast, ja, die waren schon 100 Mal draussen gewesen. Und das heisst, es ist schon 100 Mal gesagt worden, ja, das ist in Ordnung, wenn der rausgeht. Und irgendwann hat sich eine gewisse Sicherheit eingestellt. Aber dass ein Mensch, auch wenn es sehr schwierig ist, das muss man sagen, man stellt sich das manchmal sehr leicht vor, ja, da lügt einfach ein und dann kommt der frei. Das ist nicht so. Es gibt verschiedene psychologische Methoden, wo man wirklich über die Zeit heraus schnell merkt, wie jemand funktioniert. Und dort jemanden zu täuschen, ist enorm schwierig, aber es ist möglich. Aber Gami, was gibt es jetzt denn für politische Vorstöße, die vielleicht in der Herbstsession werden, eingereicht werden?
Zu erwarten, und das wissen wir direkt von Pascal Schmid im Interview, das ich geführt habe, das kann ich euch gerne noch verlinken. Er sagt, er wird einen Vorstoss einreichen, dass nur wenn jemand tatsächlich gute Aussichten hat für Therapie, dass nur die Personen tatsächlich eine stationäre Massnahme kommen, wenn die guten Aussichten auf eine Therapie nicht gegeben sind, dann muss man die ordentliche Verwahrung aussprechen. Das ist einer der Vorstösse, der uns jetzt in der Herbstsession erwarten wird.
Und uns interessiert natürlich, was ihr da aussen zu diesem Thema denkt. Die Frage der Woche ist, was findet ihr, sollte man höher gewichten? Ist es die Resozialisierung des Täters oder die Vergeltung der Tat? Ihr könnt abstimmen auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns aber auch eine Nachricht schreiben, entweder auf unseren privaten Instagram-Kanal, den wir werden verlinken, oder auf redaktion@nebelspalter.ch. Wir freuen uns auf jegliche Inputs von eurer Seite und bleiben gerne mit euch in Diskussion. Das war es von Nebelspalterinnen. Ihr hört uns nächste Woche wieder am Dienstag, am Morgen um 6 Uhr.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.